die Welt mit seinen Augen sehen. In dem Lied wird auch gefragt, mit welcher Blickrichtung wir unterwegs sind. Und wer am letzten Sonntag dabei war hier im Gottesdienst, hat das mitbekommen, wie auch Christoph Müller in seiner Predigt die Frage gestellt hat: Worauf richtest du deinen Blick? Worauf richtest du deinen Blick? Wovon erwartest du etwas? Woher kommt, was ich zum Leben brauche? Muss ich mir das selbst besorgen? Oder ist da irgendjemand anders für zuständig, dass ich bekomme, was mir zusteht? Der Staat, die Familie, wer auch immer, die Gemeinde. Woher erwarte ich Hilfe, wenn es darauf ankommt? Worauf richtest du deinen Blick? Der Abschnitt der Bibel für diesen Sonntag, der sagt uns: Richte deinen Blick auf Gott, wenn es dir schlecht geht. Richte deinen Blick auf Gott auch dann, wenn es dir mal richtig gut geht. Richte deinen Blick auf Gott, wenn du krank bist. Richte deinen Blick auf Gott, wenn du Schuld auf dich geladen hast. Aus dem Jakobusbrief aus Kapitel 5 hören wir die Verse 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ja, das ist ein Bibeltext, bei dem werden manche sagen: Machen wir doch so. Ja, gehört zur Praxis der Gemeinde irgendwie dazu. Ein Text, der bei anderen vielleicht Fragen auslöst, vielleicht sogar Widerspruch. Und mir fiel bei diesem Text eine Mail ein, die habe ich mal bekommen auf eine Predigt. Und da hat mir ein Mann geschrieben: Wie soll ich denn noch an Gott glauben? Als meine Frau krank war, habe ich gebetet und Gott hat nicht geholfen. Meine Frau ist gestorben. Wie soll ich dann da noch an Gott glauben? Und auch hier im Gottesdienst sitzen bestimmt einige, die ihre Fragen an den Text haben, die auch erlebt haben, dass Gott ihnen nicht aus der Krankheit geholfen hat, die sich dann möglicherweise sogar noch anhören mussten: Vielleicht hast du nicht genug geglaubt, vielleicht war doch da noch Sünde, sodass Gott dir nicht helfen konnte oder was auch immer. Soll das also jetzt ernst gemeint sein? Bete nur, dann wird alles gut. Betet nur füreinander, dann wird jeder geheilt. Und damit müssen wir uns jetzt mal beschäftigen, weil der Text spricht ja nun genau davon. Jakobus, der diesen Text geschrieben hat, der gibt hier Anweisungen für Leute, die in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Und zwischendrin sagt er dann auch was zu Leuten, die mal gerade richtig gut drauf sind. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Also, wenn es dir richtig gut geht, dann danke Gott dafür. Wenn es dir mal richtig gut geht, dann schau nicht nur, wie toll du selbst mal gerade wieder bist, wie gut du das gerade mal wieder hinbekommen hast. Nein, dann richte deinen Blick auf Gott. Danke Gott, der dir Glück und Gelingen schenkt. Und so zu danken, so zu loben, Gott damit einzubeziehen, den Blick auf Gott zu richten, das macht das Glück ja nicht kleiner. Ich denke, es macht es sogar noch größer, denn dann weißt du, es ist nicht nur Zufall, dass es dir gut geht, es ist nicht irgendwie Schicksal oder wie auch immer. Nein, dass es dir gut geht, ist ein Zeichen dafür, da ist jemand, der meint es auch tatsächlich richtig gut mit dir. Und mit deinem Dank, mit deiner Freude, die du Gott sagst oder singst, schließt du dich noch fester an Gott, der dir Gutes getan hat und weiter Gutes tun will. Gott sagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also zwischendrin sagt Jakobus auch was zu Leuten, denen es gerade richtig gut geht, aber im Wesentlichen schreibt er hier in Notlagen hinein. Er schreibt an Leute, die Schweres durchmachen, er schreibt an Leute, die in Krankheit feststecken, er schreibt an Leute, die Schuld auf sich geladen haben. Jakobus spricht Notlagen an, in denen ich mir nicht mehr selbst helfen kann. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Ein persönliches Unglück durchmachen, es erleiden, heißt, es kommt über mich, ich kann nichts dagegen tun. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann leide ich und kann nichts dagegen tun. Wenn in Israel Kinder, Jugendliche, Frauen, alte Leute geschändet, ermordet werden, dann macht mich das fertig und ich kann nichts dagegen tun. Wenn eine Familie zerbricht und ich keinen Ausweg sehe, dann kann ich nichts mehr dagegen tun. Und hier hat Jakobus dann so einen scheinbar einfachen Tipp. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Leidet jemand etwas Böses, Schlechtes, Unglück, Schaden, Nachteile, wird er misshandelt oder geplagt, erleidet er eine Niederlage oder seelische Belastung, der bete. Ein scheinbar ganz einfacher Ratschlag. Scheinbar, weil in der Realität fällt es ja oft so schwer, um Hilfe zu bitten. Sich helfen lassen, da müsste ich ja erst mal vor mir selbst zugeben, dass ich Hilfe brauche, dass ich mir nicht selbst helfen kann. Es ist ja so schnell gesagt, ach was, das wird schon wieder, das kriege ich schon wieder hin, das stehe ich schon durch oder was von allein kommt, geht auch von alleine oder was sonst uns dazu einfällt. Aber wenn ich mir dann doch endlich eingestehen muss, das wird so nichts, was denn dann? Wie sieht es aus mit der Bereitschaft, sich helfen zu lassen? Wie sieht es aus mit der Bereitschaft zuzugeben, dass ich nicht mehr klarkomme? Ach, dass mich doch bloß niemand schwach sieht, dass bloß keiner in meine Traurigkeit, Verzagtheit, in meine Angst, Einsamkeit, Trostlosigkeit hineinschaut. Wenn ich dann wirklich nicht mehr weiterkomme, dann soll ich beten, dann soll ich mich Gott anvertrauen. Genauso ist das. Genauso sagt es die Bibel nicht nur in diesem Text, sondern an ganz vielen Stellen. Das, worunter wir leiden, das muss raus. Die Bibel rät nicht zu stoischer Ruhe oder cool sein oder immer schön lächeln und ruhig bleiben und alles so hinkriegen. Nein, die Bibel sagt, du darfst laut werden, du darfst dein Leid sogar herausschreien. Das kann man in den Psalmen lernen, wie Menschen alles vor Gott ausgebreitet haben, es rausgeweint haben, rausgeschrien haben. Und auch dieser Text sagt, bring das, was dich quält, zu Gott und lass es dort. Es ist gut, wenn du einen Menschen hast, dem du dich mit deinen Nöten, Leiden und Problemen anvertrauen kannst. Klar, es ist eher nicht gut, wenn du deiner ganzen Umgebung die Ohren voll jammerst und als Klagefrau oder Klagemann dein Leben führst und dich über alles und jedes beschwerst. Das ist hier nicht gemeint. Es ist gut, echte Not zu sagen und zu teilen. Und es ist sehr gut, wenn du alles Gott sagst, wenn du alles so sagst, wie es ist, dann wird dich deine Not stark machen, weil die Beziehung zu Gott stärker wird, weil dir Gottes Kraft und Hilfe zufließt. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Richte deinen Blick auf Gott, erhoffe Hilfe von Gott, bitte Gott um Hilfe. Und so geht es in unserem Text weiter, auch mit dem Thema Krankheit. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ist jemand unter euch krank? Dieses Wort krank, das kann ja ganz Verschiedenes bedeuten. Schwach, man kann körperlich, seelisch, geistlich schwach sein, kraftlos, mutlos ohne Kraft und Antrieb. Das gibt es unter allen Menschen, natürlich auch unter Christen. Und die Schwachheit kann so groß sein, dass man selber kaum noch etwas tun kann, selber kaum noch glauben und beten kann, vielleicht auch nicht mehr in die Gemeinde kommen kann. Und Jakobus schreibt, wenn du so gar nichts mehr selbst tun kannst, dann lass doch wenigstens andere etwas tun. Bitte um Hilfe. Lass die Dinge nicht einfach laufen, sondern werde noch einmal aktiv an einer ganz entscheidenden Stelle. Tu etwas. Du kannst um Hilfe und um Besuch bitten. Andere rufen per Telefon oder WhatsApp oder über deine Familie oder wie auch immer. Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, steht hier. Also da sind jetzt nicht die über 90-Jährigen gemeint, sondern die, die mit der geistlichen Leitung beauftragt sind, diejenigen, die geistliche Autorität haben. Presbyter steht hier, was ganz wörtlich heißt, das sind die, die vorangehen, die vorne stehen, die führen. Auch heute gibt es in den Gemeinden Menschen, die diese geistliche Autorität haben, die damit beauftragt sind, die einen geistlichen Auftrag haben, ja, anderen auch Gottes Hilfe nahezubringen. Das, was die Bibel mit, oder hier unser Text mit Ältesten bezeichnet, das können Vorstände sein, Pfarrer, Pastoren oder andere Mitarbeiter. Das kann sich decken, das muss es aber nicht. Es sind Menschen, die eine geistliche Autorität haben und die wissen, wie man betet. Das sind hier bei uns zum Beispiel die Geschwister, die während der Abendmahlsfeier zum persönlichen Gebet und zum Segnen bereitstehen. Das sind heute Judith und Waldemar. Und Jakobus schreibt hier über Dinge, die man so praktizieren, die man so machen kann. Die Ältesten, die brauchen keine besondere Heilungsgabe. Die brauchen, so wie es hier in dem Text steht, eigentlich nur ein Ölfläschchen. Sie sollen über dem Kranken beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das ist der wesentliche Punkt, in dem Namen des Herrn. Öl, das wurde damals so für medizinische Zwecke gebraucht, war Symbol und Zeichen für den Heiligen Geist. Ein Hilfsmittel für geistliche Heilung, so ein bisschen so, wie Jesus das auch gemacht hat bei Gelegenheit bei Heilung, wo er Spuck und Erde so verrührt hat und jemandem damit bestrichen hat. So in die Richtung geht das auch mit dem Öl. Nicht das Öl macht die Sache, macht die Heilung, sondern die Kraft Gottes, die, für die es ein Symbol ist. Die Salbung soll im Namen des Herrn geschehen, das heißt im Auftrag und in der Kraft von Jesus, nicht in der eigenen Kraft. Die Ältesten, die Gemeindeglieder, die um Hilfe gerufen werden, wirken nicht mit ihrer Kraft. Sie wirken nicht mit ihrem Glauben. Nicht ihr Glauben macht irgendetwas. Nicht das Öl oder was auch immer wir da nehmen, bewirkt etwas, sondern Gott selbst, der Herr, wirkt durch das Gebet und durch das Öl irgendwie hindurch. Warum sollen wir dann überhaupt so äußere Zeichen verwenden? Gebet, die Hände auflegen möglicherweise, Öl verwenden, weil Jesus das auch schon so gemacht hat und weil uns das gesagt wird, dass wir das so tun sollen und weil es irgendwie wirkt, weil Gott dadurch wirkt. Wie das wirkt, das kann man diskutieren, aber ich glaube, das hilft nicht viel weiter, sondern das kann man nur ausprobieren, praktizieren. Und darum werden auch heute Judith und Waldemar etwas hier von diesem Salböl mal dabei haben. Und ihr kennt das, während der Abendmahlsausteilung kann man sich segnen lassen, kann für sich beten lassen. Und wer möchte, kann sich auch mit etwas Öl so ein Kreuz auf die Stirn malen lassen. Das können wir heute mal einfach ausprobieren. Ja, dürfen wir das einfach so machen? Tja, warum nicht? Das kann ja nun nicht schaden, oder? Viel Schlimmes kann da ja nun nicht passieren bei Fürbitte und mit etwas Öl, aber es kann doch ganz viel Gutes passieren. Das Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen, retten, helfen, vielleicht sogar heilen. Darum geht es. Es geschieht auf jeden Fall Gutes an Seele, Leib und Geist. Heilung, innerlich aufgerichtet werden, Heil. Und Heil hängt an Vergebung mit dran. Krankheit muss überhaupt nicht ihre Ursache in irgendeiner Sünde oder einem Vergehen haben. Da kann es natürlich auch Zusammenhänge geben. Ich hatte bei der Vorbereitung mal mit Linnea Heinemann mich ausgetauscht, eine der Ärztinnen hier in der Gemeinde, und die hat auch gesagt, so in ihrer Praxis sieht sie das schon. Wie man denn so sich verhält und so lebt, hat das schon Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit. Also da gibt es schon Zusammenhänge. Und hier steht, für den Fall, dass jemand Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Und Vergebung ist immer gut. Die sollen wir immer suchen und empfangen, weil wir damit loswerden, weil wir damit wirklich loswerden, was uns verdirbt, was uns krank macht, was uns von Gott wegbringt und am Ende ja auch umbringt. Das Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Das steht hier so als ganz großer, fester Gewissheit, in ganz erstaunlicher Gewissheit. Und natürlich bleiben da Fragen offen. Wann kommt denn die Hilfe? Sofort? Oder erst später? Oder in der Ewigkeit? Wenn man sich das im Griechischen anguckt, die Worte, die da stehen, da lässt Jakobus das offen. Die Worte können das alles bedeuten. Alles kann gemeint sein. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen, kann auch übersetzt werden, der Herr wird ihn aufrichten. Und in dem Aufrichten steckt wieder mit drin, auferwecken. Hilfe, aufrichten, auferwecken, alles steckt da mit drin, alles ist möglich. Von Hilfe, die sofort körperlich spürbar wird, über ein mentales Aufrichten. Ich kann wieder den Kopf heben und mit Zuversicht und Hoffnung auch schwierige Situationen durchstehen. Bis hin zur Hilfe, die durch den Tod hindurchführt, die hineinreicht in die Ewigkeit, ins ewige Leben bei Gott. Wann und wie diese Rettung, diese Hilfe kommt, das wird immer ganz unterschiedlich sein. Dafür haben wir keine Rezepte. Da wird es keine Regeln geben. Denn das Wann und das Wie, das liegt ganz bei Gott, bei seinem Willen für jeden von uns ganz persönlich. Aber auch wenn da manches offen ist, wie das dann vonstatten geht, bei einem bin ich genauso sicher wie Jakobus, nämlich, dass da gar nichts passiert, das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein. Gott ist da. Gott kennt dich und Gott liebt dich. Und Gott wird dich am Ende nicht im Stich lassen. Fest steht, Gott heilt jedes seiner Kinder spätestens in der Ewigkeit. Richte deinen Blick auf Gott, erhoffe Hilfe von Gott, bitte Gott um Hilfe. Gerade bei diesem Thema Krankheit, Gebet, Heilung, da bleiben jetzt auch bei diesem Text sicher eine Menge Fragen offen, die ich auch nicht beantworten kann. Und ich habe noch ein paar Stichworte mir notiert, die ich unbedingt euch auch noch mitgeben will, die ich wichtig finde. Da ist jetzt aber keine Zeit, das jetzt weiter auszuführen, aber nehmt die bitte auch noch mit, weil auch dieser Text Missverständnisse auslösen kann. Deswegen noch einige Stichworte, etwas nur zum Mitnehmen. Erstens, Krankheit gehört zum Leben. Und ich bin überzeugt, auch Jesus war krank, der hatte Zahnschmerzen und ähnliche Dinge mehr, wie wir auch. Zweitens, krank zu sein, nicht geheilt zu werden, das heißt überhaupt nicht, dass Gott mich nicht lieb hat. Auch der Apostel Paulus war, so wie wir wissen, chronisch krank und musste sich damit abfinden, nicht gesund zu werden. Drittens, das Gebet um Heilung kann nicht vor dem Sterben bewahren. Irgendeine Krankheit oder ein Unfall oder was immer es auch ist, muss ja schließlich zum Tod führen. Auch der Gelähmte, den Jesus geheilt hat, von dem wir eben in der Lesung gehört haben, auch der wurde hier wieder krank und ist gestorben. Viertens, Krankheit kann eine gute Gelegenheit sein, innezuhalten. Krankheit bietet Zeit, Angelegenheiten mit Gott zu ordnen und über Leben und Glauben nachzudenken. Krankheit kann auch eine Chance sein. Fünftens, es ist richtig, zum Arzt zu gehen und Medikamente zu nehmen. Das kommt in unserem Predigttext hier ein bisschen kurz, aber das ist auf jeden Fall richtig und dazu können diejenigen, die die richtige Lutherbibel zu Hause haben, das mal nachlesen bei Sirach 38, in der Lutherbibel bei den sogenannten Apokryphen, das sogenannte Lob des Arztes, auch ein ganz interessanter Text. Aber auch darauf hat Linnea Heinemann mich nochmal aufmerksam gemacht, Achtung, Heilung kommt immer von Gott, nicht vom Arzt, nicht vom Apotheker, sondern Heilung kommt von Gott. Und der sechste Punkt, ein Mensch ist immer mehr als seine Krankheit, auch in der Beziehung zu Gott. Psalm 73, Vers 26, da heißt es, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, also auch wenn ich krank bin und Heilung nicht in Sicht ist, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. An dieser Beziehung zu Gott ändert das überhaupt nichts. Soweit diese paar Stichworte zum Thema Krankheit, zum Mitnehmen und Selbstnachdenken sozusagen. Ja, Jakobus schreibt an Leute, die Schweres durchmachen, er schreibt an Leute, die in Krankheit feststecken und er schreibt an Leute, die Schuld auf sich geladen haben. Und da gibt es dann einen Hinweis, der richtet sich jetzt nicht nur an die, die krank sind, die in besonderer Situation sind, sondern ein Hinweis, der richtet sich an alle in der Gemeinde. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also, ganz praktisch, besucht euch doch öfter, redet über alles, über das, was gelingt und euch froh macht, aber auch über das, was misslingt und euch traurig macht. Nicht tratscht mit anderen über andere, sondern sucht einen Partner oder eine Gruppe, wo ihr einander vertrauen könnt, wo ihr alles miteinander Gott anvertrauen könnt. Eure Freuden und euer Versagen vor Gott bringen, euch gegenseitig im Gebet unterstützen, füreinander vor Gott einstehen. Sünde und Krankheit soll raus aus meinem Leben, Heil und Heilung soll hinein ins Leben. Und das ist dann gut und gesund. Das Gespräch unter Menschen bringt ganz viel menschlich Gutes, das auf jeden Fall schon. Aber das Gespräch mit Gott bringt dann unendlich viel göttlich Gutes. Und Jakobus meint, beides braucht ihr. Und da geht es nicht um das, was dann so oft Vertröstung genannt wird. Es geht nicht darum, dass das Gebet, die Hinwendung zu Gott dazu dienen soll, die Realität zu verdrängen. Das ganz bestimmt nicht. Ich habe es schon gesagt, die schlimmen Nachrichten aus Israel und Deutschland, die machen mich betroffen. Ich kann erstmal nichts tun, also bete ich. Das ist natürlich richtig. Andererseits ist es mir aber auch nicht erlaubt, dann darüber hinwegzusehen, wenn mir Antisemitismus begegnet, dann kann ich nicht sagen, ja, bete ich halt, sondern ich muss mich dann schon damit auseinandersetzen und darf mich nicht wegducken. Und das Beten wird dann eher zu der Frage führen, was kann ich tun? Genauso, wenn es um Krankheit geht. Nach dem Beten muss ich der Realität ins Auge sehen und zum Arzt gehen oder auch andersrum. Und ich muss mich fragen, was kann ich tun? Gesünder leben, weniger Alkohol, mehr Sport oder was weiß ich auch immer. Und bei einem anderen persönlichen Unglück, auch da gilt, nach dem Beten muss ich der Realität ins Auge sehen. Ich muss mich mit dem Problem auseinandersetzen, was auch immer es ist, Schulden oder Trennung oder Probleme im Job. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Das Gebet führt zu der Frage, was kann ich tun? Und auch bei Schuld und Sünde muss ich mich nach dem Beten, nach dem Zuspruch der Vergebung mit der Sache auseinandersetzen. Was kann ich tun? Mein Verhalten ändern, Konflikte klären, Schaden wieder gut machen? Ja, so geht Jakobus diese Themen ganz praktisch an. Die verschiedenen Lebenslagen können und sollen uns Gott näher bringen. Wer leidet, der bete, wem es gut geht, der Lob singe, wer krank ist, lasse über sich beten und sich salben und alle sollen Probleme miteinander teilen und füreinander beten. Richte deinen Blick auf Gott, wenn es dir schlecht geht. Richte deinen Blick auf Gott, wenn es dir mal richtig gut geht. Richte deinen Blick auf Gott, wenn du krank bist. Richte deinen Blick auf Gott, wenn du Schuld auf dich geladen hast. Das wünsche ich euch allen, dass ihr das mitsprechen könnt. Du hast dich an mir wunderbar offenbart. Du hast dich mir gezeigt auf ganz besondere Art. Ich kann dir fest vertrauen. Du hörst auf mein Gebet. Amen.